Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Heiter bis Stürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft: Unsicherheit. Wir erleben eine Zeit voller Veränderungen, sei es durch technologische Entwicklungen, globale Krisen oder persönliche Herausforderungen. Doch bedeutet Unsicherheit automatisch Gefahr oder kann sie auch eine Chance für Wachstum und Veränderung sein? Unser Gast, Mario Müller, ist Trainer für Stressmanagement und Resilienz, aber auch Improvisationskünstler. Und er hat etliche Bücher geschrieben. Er erklärt, warum wir oft das Gefühl haben, dass die Welt unsicherer wird und was dabei unsere eigene Wahrnehmung und die Medien für eine Rolle spielen. Wir sprechen darüber, wie wir lernen können, Unsicherheit auszuhalten, warum Kontrolle oft eine Illusion ist und wie wir flexibler mit Veränderungen umgehen können, sei es im Job, in Beziehungen oder im Alltag. Diese Folge ist Teil der Initiative Lost in Space, der Survival Guide für unsichere Zeiten, die am 6. März 2025 startet. Alle Infos dazu findet ihr unter PME Familienservice oder unter Lost in Space, wenn ihr danach googelt. Im Rahmen dieser Initiative werden wir ab März Webinare, Gruppencoachings, Podcasts und Blogbeiträge haben, wie wir in unsicheren Zeiten arbeiten, leben, lieben und altern wollen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Mario, wir sprechen über das Thema Unsicherheit. Und als erstes einfach mal eine ganz persönliche Frage, nachdem wir ja jetzt doch schon ein bisschen turbulent auch in dieses Jahr gestartet sind. Wie sicher oder wie unsicher fühlst du dich denn gerade? Hast du gerade Angst oder Sorgen? Spürst du Unsicherheit?
Ich persönlich fühle mich sehr sicher und sehr wohl. Aber ich verstehe auch, wenn Situationen unterschiedlich sind und Menschen, also andere Menschen in anderen Situationen ein anderes Gefühl haben als ich. Also ich habe derzeit keine besonderen Ängste oder Unsicherheiten.
Und da sprichst du schon was ganz Wichtiges an. Das Ganze ist ja sehr individuell. Ne? Also Unsicherheiten, da geht es ja viel um das Gefühlte, ja. Und trotzdem wollen wir gleich zu Anfang da mal so ein Zeichen setzen und direkt mal uns angucken, wie ist das denn? Leben wir wirklich in unsichereren Zeiten als früher? Oder ist das vielleicht auch in vielen Teilen nur ein Gefühl?
Beides. Also wir leben in, ich hoffe, ich habe grammatikalisch deine Frage richtig verstanden. Wir leben in Zeiten, die sehr sicher sind, die sehr viel sicherer sind und die Leute fühlen sich viel unsicherer. Das wirkt paradox, aber das ist eigentlich ganz gut zu erklären, weil, platt gesagt, Leute, die nichts zu verlieren haben, die haben auch in der Regel nicht so viel Angst. Und Leute, die viel zu verlieren haben und die sich an sehr viele Dinge gewöhnt haben, die ihr Mindeststandard sind oder die Normalität für sie sind, die können immer empfindlicher werden, was Verlust angeht. Also Sicherheit ist was, das hochgradig süchtig machen kann. Also je sicherer wir sind, desto mehr sehnen wir uns danach, das Gesicherte noch mehr abzusichern und doppelt und dreifach abzusichern. Ja, also wir fahren unsere Kinder in einem Innenstadtpanzer bis ins Klassenzimmer. Ja, also nur einmal so ein, vielleicht ein plakatives Beispiel zu nennen. Wir haben ein Sicherheitsbedürfnis, das oftmals schneller wächst als die reale Sicherheit. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ja bei der Orientierung darüber, wie es in der Welt aussieht und ob wir in Sicherheit sind, auf Medien und Informationen angewiesen sind. Und die verpassen uns systematisch, also systemimmanent, einen negativen Bias. Und das muss man wissen, damit man das berücksichtigen kann. Also alle Medien, alle, die irgendwas produzieren, selbst Privatpersonen, die YouTube-Videos produzieren mit Informationen, mit Recherche, was auch immer, alle sind auf die Ökonomie angewiesen. Die brauchen Klicks, die brauchen Leute, die das angucken. Und die stehen in massiver Konkurrenz mit anderen, die eben auch interessant sind. Und das, was am meisten geklickt wird, sind Dinge, die uns emotional berühren, meistens Ängste.
Genau, wir sind also darauf programmiert, das zu sehen, wo Gefahr ist, weil wir da reagieren müssen, weil wir da was verändern müssen oder weil wir da aktiv werden müssen. Ja. Und deswegen ist unser System so angelegt und genau darauf reagieren die Medien. Das heißt, die Nachricht ist eigentlich gar nicht mehr das Produkt, sondern oder das, es ist das Produkt, aber es ist nicht mehr das, was, worum es geht.
Die Qualität der Nachricht ist nur Mittel zum Zweck.
Genau.
Also der Zweck ist, dass ich das anklicke, weil die sendende Person ist darauf angewiesen, dass es angeklickt wird, weil sonst ist ja irrelevant, was ich produziert habe. Und da es so eine unglaubliche Konkurrenz gibt von Kanälen, also früher hätte man ja gesagt Fernsehkanäle, aber es gibt ja inzwischen unterschiedlichste Medien, die miteinander konkurrieren, wo Millionen von Anbietern miteinander konkurrieren. Deswegen gibt's ja diese ganzen Clickbait-Titel. Es muss was sein, was auf den ersten Blick so grell ist, dass es mich so aktiviert, dass ich das anklicke und nicht das nebendran. Da gibt's auch Videos darüber, wie Leute ihre Videos optimiert haben. Die hatten am Anfang keine Klicks und dann 16 Millionen Klicks, nur weil sie den Titel geändert haben. Also der Anreißer ist extrem wichtig. Und unsere Medien haben sich aussortiert nach Meinungslage. Man kann ja bei einer Zeitung sagen, ob es eine linke, eine halblinke, eine konservative Zeitung ist. Das weiß man ja. Das heißt, man weiß vorher schon, was rauskommt, wenn man diese Zeitung kauft. Man weiß, dass man in seiner Sichtweise bestätigt wird. Darum kaufen die Leute dieses oder jenes Blatt, weil sie da das hören, was sie hören möchten. Und diese Blätter wissen das und dann werden die dem natürlich auch gerecht. Diese Dinge, die ich wahrgenommen habe, die sind eben viel medial und die sind emotional aufgebauscht und künstlich negativ gemacht, damit ich mich aufrege, damit ich es anklicke. Und je mehr ich mir Panzerschlachten in der Ostukraine angucke und je mehr ich mir Sorgen mache und je mehr Stunden am Tag ich mich Sorge und Angst habe, desto größer wird auch dieses Programm im Kopf und desto empfindlicher wird es auch. Das heißt, ich werde immer zugänglicher für Reize, die angsteinflößend sind. Also Leute, die nicht den ganzen Tag Angst haben, die kann man auch nicht so leicht schocken. Ne? Also dieser Reiz fällt auf ein Bett der Bereitschaft, jederzeit Angst zu haben. Wenn man das schon mal gesehen hat, wenn man mal eine Katze auf der Straße gesehen hat und die läuft da so vor sich hin und es ist ein plötzliches Geräusch, dann rastet die Katze ein und zuckt, weil sie denkt, oh, möglicherweise Gefahr. Und dann ist sie schon so angespannt. Und wenn dann nochmal irgendwas kommt, da fällt irgendwo eine Walnuss runter oder so, dann rennt die Katze weg. Obwohl sie das ohne diesen Schreck vorher überhaupt nicht gemacht hätte. Da hätte sie diese Nuss runterfallen sehen, hören und hätte den Kopf gedreht und hätte gedacht, nanu, was ist das? Aber dadurch, dass sie schon vorher einen Reiz hatte, der sagt, oh, Obacht, du musst aufpassen, pass auf, pass auf, pass auf, hier ist irgendwas, reicht eine winzige Kleinigkeit, um so einen Fluchtreflex auszulösen. Und sowas kann nicht nur akut passieren, dass jemand einen erschreckt und der Herzschlag hochgeht, sondern man kann auch eine latente Anspannung haben, eine latente Angst haben, weil man ja die ganze Zeit von Krisen, von Klimakollaps und von näher kommendem Krieg und von Atomwaffendrohungen hört. Und wenn man das nicht einschätzen kann, dann ist man lieber auf der vorsichtigen Seite und ist lieber ängstlicher, obwohl man überhaupt mit dieser Angst gar nichts machen kann. Also ob du und ich jetzt Angst haben oder nicht, das macht weltpolitisch und klimatechnisch überhaupt keinen Unterschied.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es so, Menschen, die tatsächlich mit einer realen Gefahr tagtäglich konfrontiert sind, wie Menschen, die zum Beispiel in Kriegsgebieten leben, die lernen damit umzugehen. Die bauen da, wie wir hier vielleicht sagen würden, eine Resilienz auf.
Und kommt drauf an, wenn sie was tun können. Also ich bin ja auch Sportler und alle meine Kollegen sind sich einig, dass das Schlimmste, was es gibt, ist neben dem Feld zu stehen. Also selber nicht zu spielen und zu gucken, wie die eigene Mannschaft Schwierigkeiten hat. Und dann brüllt man da rein und gibt denen Tipps und schreit und alles. Und man kann nichts tun. Die auf dem Feld, selbst wenn die verlieren, die regen sich nicht so auf und die haben nicht so Angst wie die, die neben dem Feld stehen, weil die nichts tun können. Die gucken bloß zu. Jetzt im Kriegsgebiet, also das kommt sehr drauf an. Man kann natürlich da auch krassest traumatisiert werden und so. Das im Gegenteil. Ich wollte sagen, wenn man die ganze Zeit Angst hat und sich dran gewöhnt, in Furcht zu leben, dann wird man empfänglicher dafür. Also nicht resilienter per se, wenn man damit umgeht, dann kann man resilienter werden. Aber wenn man die ganze Zeit Angst hat, dann ist das halt irgendwann, dann wird das irgendwann Teil der eigenen Persönlichkeit. Wenn man über Jahre und Jahre immer Angst hat, dann achtet man immer mehr auf, wenn grün deine Lieblingsfarbe ist, dann fallen dir Sachen, die grün sind, überall auf. Wenn du Raucher bist, dann siehst du überall Zigarettenautomaten. Ich sehe die gar nicht. Wenn mich jemand fragt, wo der nächste ist, ich weiß das gar nicht. Ja, also wir nehmen sehr selektiv wahr. Und wenn du ängstlich bist, dann wird die Angst auch ein Suchraster haben und nach Dingen suchen, die schlimm oder gefährlich sind.
Da wollen wir ja heute mal genauer drauf gucken. Es geht ja in dieser Kampagne Lost in Space auch darum, was können wir denn tun? Ja, es gibt ja, ich habe eben schon mal gesagt, es gibt diese drei Bereiche. Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir lieben? Und wie wollen wir im Alter glücklich und entspannt mit diesen Situationen umgehen? Und dazu werden wir 2025 immer mal wieder was machen und immer mal wieder Impulse geben. Und das heute ist so ein erster Impuls. Und aus all dem, was wir gerade so besprochen haben, wäre ja jetzt die Frage, wie kann ich aus diesem Gefühl der Unsicherheit für mich etwas ziehen oder was für eine Konsequenz kann ich für mich daraus ziehen, um daraus auch was Positives für mich zu machen?
Genau. Also eine wichtige Sache ist, aus Angst Furcht zu machen. Angst ist ungezielt wie Wut. Die ist einfach da und hat keine Richtung und keine Möglichkeit, die zu kanalisieren. Wenn ich aus Angst Furcht mache, dann frage ich meine Angst, wovor hast du konkret Angst? Was könnte denn mir in meinem echten Leben, was könnte denn passieren? Und dann setzt man sich mal hin und dann kommt da schon was. Ja? Dass da so Befürchtungen kommen. Bilder, das kann ein Gulasch sein aus Erinnerungen, aus Bildern, aus Personen, aus allem Möglichen. Aber man kennt sich ja, man weiß ja, was diese Dinge bedeuten. Und dann kann man mal überlegen, wie wahrscheinlich das ist oder was man dann konkret tun würde. Also wenn das und das passiert, was würde ich dann tun? Wenn man keine Ahnung hat, was man dann tun würde, dann kann man ja Freunde fragen oder YouTube-Videos angucken oder so, was man im Fall X oder Y tun könnte. Um mal Agency zu bekommen, also handlungsfähig zu werden, ne? Zu spüren, ich könnte, wenn das und das passiert, dann mache ich das und das. Wenn das und das passiert, dann mache ich das und das. Dass man schon mal merkt, man könnte auch was tun. Dann ist es wichtig, bei Informationen jeder Art rauszufinden, ob mir jemand was sagen will. Also, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke oder eine Nachricht anschaue, dann wurde die ja gemacht. Und oft ist da eine Intention dahinter. Leute wollen zeigen, dass XY. Also auf LinkedIn ist dann immer der Trend, ja, in Deutschland ist alles furchtbar und alles ist total schlecht. Und wenn man dann zeigt, ja, wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote, fast die niedrigste in Europa und andere Kennzahlen sind auch gut und so, dann wollen die Leute das nicht wahrhaben, weil sie haben das Ergebnis festgelegt. Sie wollen ein Gefühl ausdrücken und teilen mir das dann mit. Wenn ich weiß, dass der andere das Ergebnis schon festgelegt hat und in eine Richtung argumentiert, um mir Angst zu machen, um mir zu schmeicheln, um mir ein gutes Gefühl zu geben, um mir ein schlechtes Gefühl zu geben, was auch immer, dann kann ich das hinterfragen und bin dem nicht so ausgeliefert und nicht so manipulierbar. Also was will diese Person von mir? Will der mir wirklich nur Informationen geben, und damit ich mir mein eigenes Urteil bilde, oder will der mich beeinflussen? Will der mir zeigen, dass er recht hat? Das ist schon mal wichtig. Ja, soll ich hier manipuliert werden oder nicht? Äußert sich diese Person selber dahingehend, dass es Unsicherheiten gibt? Also folgende Dinge wissen wir nicht. Oder das und das ist noch nicht sicher. Oder einerseits ist es so, andererseits ist es so. Ja, dann merke ich, aha, da möchte jemand ein differenziertes Bild aufbauen und der möchte mich informieren. Wenn jemand nur in eine Richtung haut und sagt, ja, das kann nur so laufen und das kann nur so gehen, weil, dann merkt man doch, dass diese Person längst aufgehört hat, sich selber zu hinterfragen. Und nur auf meinen Emotionen Klavier spielt. Das kann man schon machen. Man kann sich so Aufreger und so Schmachthappen kann man sich schon angucken. Aber wenn man sich so eine Rosamunde Pilcher-Verfilmung anguckt, da rechnet man ja nicht damit, dass man irgendwie was über Tiefenpsychologie lernt oder so. Das ist halt Entertainment, oder? Und dann, das darf man auch. Es ist halt was anderes. Es ist kein Sachbuch.
Genau, darüber muss man sich bewusst sein. Ne? Geht es hier gerade um Sachen, um Fakten, um Informationen? Will mich da jemand umfassend informieren? Oder hat da jemand eine Agenda, ne, und will mich auf eine bestimmte Seite ziehen, will mich, wie du es gesagt hast, manipulieren.
Wenn eine Quelle sich selber nicht hinterfragt, dann ist sie wertlos. Dann ist es nur eine Meinung. Leute und Medien, die sich ganz, ganz, ganz sicher sind und das auch noch betonen, dass sie sich ganz, ganz sicher sind, die müssen das betonen, weil da keine Substanz ist. Wenn da Substanz ist, kann man diese Substanz einfach liefern und sagen, hier sind Studien, hier sind Beweise, Videoaufnahmen, na, die auch nicht mehr lange als Beweis gelten können, aber Belege einfach. Inzwischen muss man da sehr vorsichtig werden, ja.
Da bin ich in letzter Zeit tatsächlich auf einige Dinge reingefallen, wo ich im ersten Moment dachte, wow, das ist ja krass. Und dann, ach so, das ist KI. Ja,
genau, und das wird nie wieder so harmlos sein wie jetzt. Das wird massiv zunehmen. Ja.
Ja.
Genau, also, wir haben in der Schule gelernt, dass wir Situationen und Aufgaben kontrollieren müssen. Dass wir bei der Aufgabe 7c Bruchrechnung, dass wir ganz genau wissen müssen, aha, das ist die und die Aufgabe, die Art von Aufgabe, da muss ich das machen und das machen und das machen und dann Schritt für Schritt das genau so durchexerzieren, damit ich zum vorgeschriebenen richtigen Ergebnis komme. Und alles andere ist schlecht und falsch. Wenn irgendwas Unvorhergesehenes kommt, ist es automatisch falsch. Ich muss alles vorhersehen und ich muss bei allem vorher schon wissen, dass das passiert, sonst bin ich falsch und macht das nicht gut genug. Und so funktioniert das echte Leben nicht. So funktioniert die Bruchrechenaufgabe in der Schule vielleicht. Aber das echte Leben hat ganz viele vielfältige Aufgaben, die nicht mal angekündigt werden, die einfach sich ergeben. Und ich verhalte mich und dann kriege ich irgendwie ein diffuses, zeitversetztes Feedback darüber, was davon gut und schlecht gewesen sein könnte. Wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass wir alles kontrollieren können. Und dass wir alles immer vorhersehen können, obwohl uns das unser militarisiertes Bildungssystem, so nannte Vera Birkenbiel das, so eingeimpft hat, dass wir immer alles vorhersehen müssen und dass wir immer alles kontrollieren müssen. Das ist so nicht. Das macht uns nur steif und unflexibel. Eine Anekdote, die ich an der Stelle gerne erzähle, ist die von dem Mann mit dem Stab im Park. Ein Freund von mir ist Musiker und hat Gitarre geübt und hat seinem Stabkünstler zugeguckt, der so einen riesigen Kampfstab da so rumgewirbelt hat und so. Das sah also total spannend aus. Und dann ist er zu ihm hingegangen, weil er sich nicht vorstellen konnte, wie das geht. Und fragte ihn, darf ich dich mal fragen, wie du das machst? Wie hältst denn du den Stab fest? Und dann hat er gelacht und gesagt, ich halte den nicht fest. Wenn ich den festhalte, dann komme ich immer nur bis hier und bis hier, also soweit das Handgelenk eben mitgeht. Und dann kann ich das alles nur sehr langsam machen und dann sieht das auch nicht sehr spektakulär aus. Der Stab fliegt die ganze Zeit, der schwebt. Und ich gebe dem mit dem Finger immer nur so viel Schwung, dass er sich so dreht und schwingt, wie ich das möchte. Und das Leben ist sehr viel einfacher und dynamischer so zu führen, als mit dieser maximalen Kontrolle, weil da kommt man nicht irre weit. Wenn man so ein wahnsinniges Sicherheitsbedürfnis hat, treibt man sich selber in den Wahnsinn. Das macht einen nicht glücklich. Also tanz den Tanz, bleib flexibel. Wenn was anders kommt, als du gedacht hast, dann such dir das raus, was in diesem anderen besser ist, als du gedacht hast. Oder wenigstens auch gut ist, wo du das ergreifen kannst. So wie Wasser den Berg runterfließt. Wenn Wasser auf einen Felsen drauf klatscht, da passiert nichts. Es fließt einfach links oder rechts vorbei, einfach da, wo Platz ist. Ohne sich zu grämen, ohne zu schimpfen, dass da jetzt dieser blöde Fels ist, sondern der ist da einfach und da fließt einfach drumherum. Ja.
Also wahrnehmen und akzeptieren und einfach das Beste draus machen.
Wir haben so viele Meinungen darüber, wie Dinge laufen sollen und wie Dinge passieren müssen. Und da ist eine unglaubliche Hybris dahinter. Damit unterstellen wir, dass wir selber am besten wissen, was für uns gut ist. Was erwiesenermaßen nicht der Fall ist. Weil wie oft ist, da kann jeder mal ins eigene Gedächtnis gehen, wie oft sind Sachen schon genauso eingetreten, wie man sich das gewünscht oder wie man das geplant hat und es war dann gar nicht so fantastisch oder es war nur kurz schön und dann hat man das abgehakt. Und wie oft sind Sachen ganz anders gelaufen als das, was man geplant hat oder was man sich vorgenommen hat. Und dann hat man aus Versehen die Liebe seines Lebens kennengelernt oder eine neue Sportart kennengelernt oder dies oder das. Und das ist auf eine ganz andere Art viel, viel besser geworden als das, was man überhaupt beabsichtigt hatte. Also wir stolpern nicht nur die Treppen runter, wir stolpern die Treppen auch mal hoch. Es läuft auch überraschend gut und überraschend besser, als man dachte. Nur weil es so kommt, wie man sich das gerade ausgemalt hat, ist es nicht automatisch besser. Und wenn es nicht so läuft, ist es nicht automatisch schlechter. Et kütt wie et kütt.
Also sich auch auf das, genau, und es hätte noch immer gut gegangen. Also sich auch auf das einlassen, was da kommt. Ich würde gerne, Mario, mit dir nochmal auf diese drei Bereiche gucken. Ich habe ja gesagt, im Rahmen dieser Initiative Lost in Space, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir lieben und wie wollen wir altern, haben wir diese drei Bereiche. Und da würde ich gerne nochmal ein kleines Schlaglicht mit dir in jeden Bereich setzen. Mhm. Vielleicht gucken wir erstmal auf den Bereich Arbeiten. Ne, im Arbeitsumfeld, wie gehe ich da mit dem Thema Unsicherheiten um? Was sind da so vielleicht auch die Best Practices aus deiner Erfahrung? Genau.
Also Angst macht verhaltenskonservativ. Und das gilt nicht nur für Individuen, sondern das gilt auch für Unternehmen. Und wenn man einen Vorschlag macht, dann passiert grundsätzlich neurologisch das Gleiche. Also wenn ich sage, Olli, was hältst du davon? Wir gehen nachher ins Café Zwieback und da trinken wir einen Kaffee und dann fahren wir mit der S-Bahn an den Stadtrand und an den Weiher und füttern die Enten. Dann passiert Folgendes. Du machst dir einen inneren Film. Du hast dir das vermutlich, auch wenn es dieses Café und das alles so jetzt nicht eins zu eins gibt, du hast es vorgestellt. Du hast dir vorgestellt, naja, wie wäre das, in einem Café zu sitzen, wie wäre es, einen Kaffee zu trinken, wie wäre das? Du machst einen inneren Film und dann überlegst du, ob dieser Film gut wäre, ob du in diesem Film leben willst oder nicht. Und dann sagst du irgendwas zwischen, ja, auf geht's und nur über meine Leiche oder so. Ne? Also du bist dann unterschiedlich begeistert von dem Film. Und wenn wir Vorschläge machen, wenn wir sagen, lass uns doch mal diese Strategie ausprobieren oder lass doch mal das Produkt launchen oder lass es doch mal so machen, dann befragen die Entscheider ihr mentales Modell und sie stellen es sich vor. Und sie werden nur zu den Dingen Ja sagen, die sie verstehen, wo sie von vornherein verstehen, dass das funktionieren wird und warum das funktionieren wird. Und wenn sie das tun, dann tun sie das Gleiche wie alle anderen auch. Dann machen sie nur Sachen, von denen man schon weiß, dass und wie sie funktionieren. Dann gibt's keine Disruption oder gibt's keine Innovation oder gibt's nichts Neues auf dem Markt, wenn alle das machen. Der Witz an Disruption ist, dass wir weiter wursteln und weitermachen, obwohl wir noch nicht wissen, ob das funktioniert und obwohl wir noch nicht wissen, wie das funktioniert. Facebook hatten wir gerade als Beispiel. Facebook hat niemand erfunden. Das war keine Idee von jemandem, der das so geplant hat, sondern die haben einfach weitergewurschtelt an diesem Jahrbuch, weil sie gemerkt haben, aha, da wollen Leute dabei sein. Und wenn man dazu sagt, wer Single ist und nicht, wenn man das dazu sagt, dann melden sich da noch viel mehr Leute an. Da müsste man doch was damit machen können. Und dann haben die einfach weiter dran entwickelt, bis es das wurde, was es dann wurde. Ohne zu wissen, ob es funktioniert und wie es funktioniert. Und dadurch war es disruptiv. Geniale Sachen sind nur deshalb genial, weil man vorher nicht verstanden hat, dass das funktionieren würde. Das sind Sachen, die immer idiotisch oder absurd klingen, bis man im Rückspiegel dann sieht, ah ja, krass, das hat funktioniert. Und wenn man in Krisenzeiten ist, dann werden ganze Unternehmen konservativ und klammern sich an die Sachen, die sie schon können und die sie schon haben, anstatt Innovation zu betreiben. Da gibt's auch gute Gegenbeispiele dafür, die jetzt Innovation Center bauen und investieren in Innovation, weil das Zugpferd der Zukunft ist.
Da gibt's auch irgendwie dieses, ich weiß nicht, von wem dieses Zitat kommt, aber irgendjemand hat ganz, ganz früher halt mal gesagt, wenn man die Menschen gefragt hätte, was sie sich wünschen, dann wären schnellere Pferde gewesen.
Henry Ford, ja. Genau.
Henry Ford war es.
Genau. Die Leute hätten ihn fürs Automobil ausgelacht, wenn sie nicht sofort gesehen hätten, dass es funktioniert. Also wenn er nicht ein fertiges Auto hingestellt hätte und die gesehen hätten, oh, aha, das geht, dann hätten die ihn für die Idee ausgelacht.
Ja.
Gesagt, ja, wir machen eine Lokomotive für die Straße. Hätten die gelacht.
Das heißt, man muss manchmal Dinge einfach ausprobieren und einfach machen.
Genau, das ist ja auch der Kern von diesem Design Thinking. Ding, dass man nicht eine Idee gegen das mentale Modell des Entscheiders testet, sondern gegen die Welt. Wir lassen es auf die Leute los und lassen es die mal testen. Und die sagen, ah, das ist voll cool, das gefällt mir noch nicht, aber sowas Ähnliches hätte ich gerne. Und dann arbeitet man in Korrespondenz mit der Welt an der Verbesserung von dem, was auch immer man da geschaffen hat und nicht mit dem, was man vermutet, was die Welt wollen würde. Weil die Welt weiß genauer, was sie will, als wir.
Also proaktiv sein, mutig handeln und auch mal mit einer vermeintlich verrückten Idee nach vorne gehen und einfach mal gucken, was passiert.
Ja, und investieren.
Und auch den Mut haben zu scheitern, ja, also auch Fehlerkultur zu etablieren, genau, und auch mal zuzulassen, dass was schief geht.
Genau, ein anderes Problem ist, dass bei krisengebeutelten Unternehmen so eine Rette-sich-wer-kann-Atmosphäre entstehen kann. Und dass, wenn dann was Mutiges probiert wird und das klappt nicht, dann muss irgendwie jemand schuld sein und es muss Bauernopfer geben. Zumindest stellt man sich das so vor und dann will man selber nicht das Bauernopfer sein. Deswegen sagt man nichts, auch wenn man eine gute oder eine mutige Idee hat, weil man Angst hat, dass es schiefgehen könnte. Deswegen ist es wichtig, dass Unternehmen wissen, dass Scheitern eingepreist ist. Wir probieren 10 verschiedene Sachen. Und wenn alle 10 klappen, dann waren wir nicht mutig genug. Ja, dann haben wir das nicht ausgereizt. Wenn nichts davon klappt, dann planen wir die falschen Dinge, dann sind wir doof. Ja? Ideal ist doch, dass 8 oder 3 davon klappen. Wenn diese 3 Sachen so fett und so gut sind, dass die 7 Gescheiterten refinanzieren, dann hat doch alles geklappt. Wenn aber doch sowieso schon klar ist, dass manche Sachen scheitern müssen, dann kann man doch auch nicht ein Individuum dafür hängen, dass der oder die jetzt gerade dafür zuständig war. Wenn sowieso klar ist, dass es irgendwo passieren wird, dann ist das doch eingepreist. Dann muss man die Leute auch nicht dafür schimpfen. Wenn wir das teurer machen zu scheitern, dann hören die Leute nicht auf zu scheitern, sie hören auf Risiken einzugehen. Und dann geht das Unternehmen mit Sicherheit den Bach runter, wenn wir keine Risiken eingehen. Das heißt, wir müssen zusammenhalten und wir müssen zusammen Risiken eingehen und sagen, hier, das haben wir alle zusammen beschlossen, dass wir das so und so versuchen und das hat nicht geklappt und das hat nicht geklappt und das ist schlimm schiefgegangen, aber das hat geklappt und das hat geklappt und das ist richtig durchgestartet. Weiter so, ja. Und man lernt ja auch was unterwegs und das ist ja das Allerwichtigste, dass man patente, lernende, involvierte Leute hat. Wenn du gute Leute hast, bringst du alles zum Laufen.
Jetzt sind wir so ein bisschen dahin gegangen, wie können wir innovativ sein, wie können wir mutig sein, wie können wir Unsicherheiten entgegenwirken im Arbeitskontext, in Bezug auf Projekte voranbringen, neue Ideen entwickeln, disruptiv sein. Es geht ja aber auch so ein bisschen darum, wie gehe ich mit Krisen um? Ne? Und da würde ich jetzt gerne nochmal so auf das Zwischenmenschliche gucken. Das kann man im KollegInnenkreis machen, das kann man auch in Beziehungen machen, in Freundschaften, in der Familie. Wie kann ich da, wenn ich merke, vielleicht ich selber habe Unsicherheiten oder ich merke, dass auch bei Menschen in meinem Umfeld da sind Unsicherheiten. Wie kann ich da gut auf Menschen zugehen oder Menschen unterstützen oder mir selber auch Hilfe suchen?
Also das Erste ist, dass man nonverbal die ganze Zeit ausstrahlt, was man vom anderen und von sich hält und auch verrät, wie viel Aggressionspotenzial da drin ist. Also wenn ich jetzt so mit dir rede, ja, dann spürst du eine ganz andere Anspannung und musst ganz anders aufpassen, dass du nichts Falsches sagst, weil in meiner Stimme schon drin ist, dass ich dich verurteilen werde, wenn du einen Fehler machst. Oder so klingt es. Klingt nicht angenehm, klingt nicht warm, klingt nicht...
Komm, sag was Falsches.
Ja, genau. Sag was Falsches. Ich weiß doch, dass du was... Genau. Und wenn wir ein anderes Bild von unseren Kollegen und Kolleginnen haben, wenn wir eine duldsame Attitüde haben und wissen, dass da alles nur menschelt und dass Leute es manchmal oder grundsätzlich schwer haben oder so, und wir dafür Verständnis wirklich haben, dann drückt sich das auch in unserer Stimme aus zum Beispiel und wie wir die angucken und wie wir die anfassen und wie wir uns, das drückt uns aus allen Poren raus. Und unsere Haltung verraten wir 900.000 Mal am Tag. Die Leute wissen ganz genau, was wir ihnen gegenüber für eine Meinung haben und wie wir ihnen gegenüber fühlen. Und wenn wir unsere warme und duldsame und geduldige Seite immer wieder mal uns ins Gedächtnis rufen, dann strahlen wir das auch aus und die Leute fühlen sich sicherer in unserer Gegenwart, weil sie nicht so auf den Zehenspitzen laufen, wie bei jemandem, der so redet. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man einen Sprachkurs machen muss oder so, aber es kommt sowieso raus, was man von sich und vom anderen denkt. Deswegen erinnert euch dran, dass es nur Arbeit ist, Das sind die Leute, die euch täglich den Hintern retten und die aber trotzdem auch mal Fehler machen und denen ihr auch mal den Hintern retten müsst. Wir sind ein Team und wir halten hier zusammen. Wir führen uns nicht an der Nase rum, wir zelebrieren das nicht, wenn jemand einen Fehler unterläuft und reiben das denen unter die Nase, sondern wir sagen das denen ganz, wir helfen uns gegenseitig. Egal, ob die anderen Fehler machen, wenn sie Fehler machen, dann sagen wir hier, das und das stimmt so nicht, kannst du das mal korrigieren oder war das Absicht, dass wir ruhig und nett und zivilisiert mit den Leuten sind, um es ihnen nicht noch schwerer zu machen. Dann machen die es uns auch nicht schwerer. Dann wird alles viel einfacher. Und für die Führungskräfte, mein Tipp ist, Krisen nicht klein zu reden. Ja, das muss. Und dann die Erwartung zu schaffen, dass das alles sowieso geschafft wird, weil dann ist ja keine Krise. Wenn ich schon weiß, wie ich das mache, dass ich da durchkomme, dann ist es keine Krise. Eine Krise ist was mich herausfordert in der Art, wie ich überhaupt arbeite. Wo ich noch nicht weiß, wie ich das löse. Dann ist es eine Krise. Und dann ist es aber auch was, wo ich mir so einen kleinen Orden ans Revers heften kann, wenn ich es überstanden habe und wenn wir das überstanden haben. Das heißt, wenn es eine echte Herausforderung ist, dann muss man das den Leuten auch sagen, das muss man auch zugeben. Und sagen,
ich muss es aushalten.
Ja, und sagen, das könnte wehtun. Es könnte sein, dass wir krasse Sachen entscheiden müssen. Das wissen wir noch nicht, ja. Aber brace yourself, ja. Wir haben noch keine, wir versuchen es natürlich so gut abzufedern, wie wir können und wir sind offen für Vorschläge und alles. Aber wir haben, die Karre steckt im Dreck. Wir haben richtig Probleme gerade. Und da darf man nicht drum rumreden. Weil sonst verstehen die Leute ja auch nicht, warum sie sich so reinknien sollen und warum alle so hektisch sind und so, ne? Also wenn eine Krise eine echte Krise ist, dann muss man das auch zugeben und sagen, ja, da, entweder wir konnten was dafür, dann machen wir das in Zukunft nächstes Mal anders, oder wir konnten nichts dafür, dann versuchen wir rauszukriegen, wie man sowas verhindern kann. Aber jetzt müssen wir es erstmal überstehen. Es ist nicht persönlich gemeint, es ist einfach so, dass jetzt Sachzwänge über uns kommen, wo wir gucken müssen, wie wir da irgendwie durchkommen, möglichst unbeschadet. Mhm. Aber dass eine Krise auch Verluste und Schmerzen verursacht, das muss man fair dazu sagen.
Genau, und das dann auch wahrnehmen und auch mit aushalten, ja, und dann auch Leute mitzunehmen, die dann vielleicht auch ängstlicher sind, ja, und mehr Sorgen haben.
Ja.
Und denen dann auch Unterstützung anbieten und ein offenes Ohr anbieten.
Ja. Und es ist natürlich auch was ganz auf einer strategischen Ebene Leute sich oft sehr antun, ist, dass sie besorgen sich einen Job und dann verdienen sie eine bestimmte Menge Geld und dann geben sie das aus und kaufen sich dafür einen bestimmten Lebensstandard, eine bestimmte Wohnungsgröße, bestimmtes Auto, bestimmte, ne, und all diese Sachen, und plötzlich sind sie von dieser Arbeit abhängig. Und dann haben sie plötzlich Angst, dass wenn sie diese Arbeit verlieren, dass sie dann ihren Lebensstandard nicht halten können, weil sie wenig Puffer gelassen haben. Wenn man ein bisschen unter seinen Mitteln, unter seinen Möglichkeiten lebt, dann kann man sich einen Puffer aufbauen und weiß, naja, ich kann ein Jahr oder zwei leben überhaupt ohne Arbeit. Wenn jetzt hier die totale Apokalypse über meine Firma einherbricht, die müssen zumachen, selbst dann hätte ich genug Zeit, mir was anderes zu suchen, und ich muss keine Angst haben. Also man kann auch einfach Fakten schaffen, wo man sich selber sein Sicherheitsbedürfnis auch ein bisschen erfüllt. Dann hat meine Wohnung halt vielleicht 5 Quadratmeter weniger oder so, aber dafür bleibt am Monatsende was übrig. Ja, man muss sich ja nicht total in die Zange begeben und eins zu eins das raushauen, was man verdient. Ganz viele Leute haben ein Auto, obwohl sie keins brauchen. Ich sag nicht, dass niemand ein Auto braucht, ne? Also es gibt Ecken, wo man definitiv ein Auto braucht. Und wenn man eine Familie hat, braucht man auch ein Auto und so. Aber ganz viele Leute wollen ein Auto haben, zum Beispiel.
Ja, vielleicht auch ein bisschen gucken, wie kann ich da ein bisschen präventiv vorgehen, also, ne, um Krisen auch vorbereitet zu sein, damit die mich da nicht so hart treffen.
Das Einzige, was einem keiner wegnehmen kann, sind Kompetenzen. Wenn ich Sachen gelernt wenn ich Sachen gelernt habe und ich kann auch was anderes machen und ich kann dies machen und jenes machen, bin ich für die Zukunft super aufgestellt. Dann mache ich halt statt diesem Job, mache ich einen anderen Job, oder ich wäre auch bereit, was Einfacheres zu machen, was weniger Ansehen hat, aber wo ich auch irgendwie meine Brötchen verdienen kann, zumindest mittelfristig oder so, ne? Also wenn ich nicht in meiner Ego-Zange bin, die sagt, naja, unter Aufsichtsratsvorsitzender mache ich es nicht. Geht nicht. Das verursacht alles immense Kosten und schnürt mich sehr ein, wenn ich sowas zulasse.
Ja. Also auch da Flexibilität bewahren. Du hast gerade gesagt, das Einzige, was mir niemand wegnehmen kann, sind meine Kompetenzen. Und da würde ich gern nochmal ein Schlaglicht auf etwas anderes setzen. Mhm. Nämlich, ich weiß, dass wir beide große Fans sind vom Thema soziale Netzwerke. Ich muss also Kompetenzen nicht nur selber haben, sondern ich kann die mir auch aus meinem sozialen Netzwerk holen.
Mhm. Ja. Also überhaupt mal Freunde zu haben, ist extrem wichtig. Die gravierendste, grassierendste Seuche, die wir im Moment haben, ist Einsamkeit. Leute sind furchtbar alleine und einsam und denken, dass sie alles alleine hinkriegen müssen. Und dann sieht es zu Hause aus wie die Sau. Und dann traut man sich nicht, Leute einzuladen, weil man denkt, was würden die denn denken und so. Und wenn man es einfach so macht, sind die Leute total happy. Und das ist denen völlig egal, was bei denen genauso aussieht. Also überhaupt mal Freundschaften zu haben und zu pflegen, ist essentiell. Das ist nicht optional im 21. Jahrhundert. Wir müssen einfach wieder mehr zusammenrücken und Sachen nicht alle immer einzeln stemmen. Das ist überhaupt mal das Erste. Und dann sagt man ja so, dass man der Durchschnitt von den 5 Leuten wird, mit denen man sich am meisten beschäftigt, mit denen man am meisten abhängt. Also ja, wer tut mir gut, wer fordert mich raus und wer ist schlecht für mich? Und mit wem setze ich mich wie viel auseinander und zusammen? Wen kann ich bei was fragen? Wer fängt mich emotional auf, wenn ich einfach eine schlechte Laune habe oder eine schlechte Situation habe? Wer weiß Dinge, die hilfreich sind? Ja, also das sind, ja, andere Menschen sind das Beste, was einem passieren kann. Und das Schlimmste. Deswegen muss man da gut aufpassen bei der Auswahl.
Genau, gut aufpassen und dann diese Möglichkeiten, diese Ressourcen aber auch nutzen.
Mhm. Denkst du an was Bestimmtes, wenn du das so fragst?
Naja, also es ging mir darum zu sagen, ich muss nicht alle Kompetenzen selber haben, sondern ich kann auch mein Umfeld nutzen, ja, um zu fragen, um mir Kompetenzen da rauszuholen, ja, um mir Unterstützung zu holen. Ich muss nicht immer alles alleine
kriegen. Die wichtigsten Kompetenzen sind sowieso Offenheit, Neugier, dass man Lust auf Sachen hat, dass man es aushält, in einer Sache ein Trottel zu sein, weil man sie gerade erst angefangen hat. Man wird nur richtig gut in was, wenn man die Phase aushält, wo man es macht, obwohl man es nicht drauf hat. Ja, da muss man durch. Und zuzugeben, dass man was noch nicht kann und das auszuhalten und zu sagen, ja, ich bin halt Anfänger und ich kann den herabschauenden Hund gerade so und ich habe keine Ahnung, der Schneidersitz geht gerade so und es zwickt hier und zwickt da, aber ich mache es trotzdem. Man muss ja nicht in 2 Wochen irgendwie zum Yoga-Weltmeister werden. Wenn man das Ego weglässt und man macht es einfach beharrlich, was auch immer, dann wird man sowieso besser. Man lernt so vieles, wenn man Lust drauf hat und wenn man sich eingesteht, dass man keine Ahnung hat. Dass alles viel, viel größer und komplexer und komplizierter und vielschichtiger ist, als man ahnt. Es wird alles wahnsinnig interessant und spektakulär, wenn man nur genau genug hinguckt. Alles wird wahnsinnig interessant und spannend, wenn man nur genau genug hinguckt. Meistens navigieren wir als Erwachsene so auf Wiedererkennungsbasis. Unser Gehirn macht die ganze Zeit Prognosen. Aha, jetzt wird gleich das und das passieren und das und das passieren. Und wenn das so grob hinkommt, dann sagt das Gehirn, okay, check, und lernt nichts und merkt sich auch nichts. Deswegen wird die Zeit immer schneller, je älter wir sind, weil wir sagen nur noch so, ah ja, die Fenster da drüben, ja, kenne ich. Und dann hat man nach 24 Stunden, hat man 300.000 Kennichs und nichts Neues gehabt, weil man nicht genau genug hingeguckt hat, um noch was Neues zu finden, um noch was Neues zu sehen. Und dann wird's halt langweilig und das Gehirn speichert nur neue Sachen ab, Abweichungen von der eigenen Prognose. Und wenn alles immer so ist, wie man sich dachte, dann kann man schnell in die Versuchung geraten, zu denken, dass man schon alles weiß und dass man sich total auskennt.
Das heißt, das Stichwort ist hier neugierig bleiben, ja, und zwar immer.
Ja. Übrigens ist neurologisch Neugier das Gegenteil von Angst. Du kannst nicht gleichzeitig neugierig und ängstlich sein.
Ach,
wenn du Angst hast, man hat früher gesagt, wenn du durch den Wald gehst und du hast Angst, sing ein Lied, weil du nicht gleichzeitig singen und Angst haben kannst. Ja, da ist auch was dran. Noch krasser ist es mit Neugier. Wenn du dir ein Pflänzchen am Wegesrand genau anguckst und sagst, aha, wie ist denn das gebaut, wie sind da die Blätter, wenn du dich da in dieses Neugiergefühl rein begibst, dann kannst du nicht gleichzeitig Angst haben.
Das ist interessant. Also das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Siehst du, ich mache diesen Podcast ja auch immer, weil ich was lerne und neugierig bleiben möchte. Und das ist im Prinzip auch nochmal so der Schlaglicht auf das Thema Älterwerden. Denn das heißt ja auch, da gibt's ja auch keine Altersgrenze. Ne? Also
genau.
Je mehr ich mich neugierig ins Leben bewege und immer wissensbegierig und neugierig bleibe, desto mehr bleibe ich ja auch am Ball,
ja
und kann dranbleiben an den
und
Themen.
Und man kann sich auch dran freuen, wie viel man noch lernt. Also wenn ich drüber nachdenke, wie wenig ich mit 20 und 25 wusste und kapiert habe, da kann man sich schon dran freuen, was da noch alles dazugekommen ist und was da noch alles dazukommen kann, wenn man neugierig bleibt. Ja. Eigentlich ist mein Leben in jeder Hinsicht immer besser geworden, je älter ich geworden bin. Und ich weiß nicht, wie lange das so bleibt, aber ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die 20 Jahre älter sind als ich und die gesagt haben, ja, es ist immer besser geworden. Sie sind viel entspannter, sie konnten sich viel mehr eben von ihrem Ego, von ihren Sorgen, von ihren Ängsten befreien. Sie machen viel mehr die Sachen, die sie wollen. Sie sorgen sich viel weniger. Sie wissen viel genauer, was sie können, was sie wollen, wo sie hin möchten. Sind alle viel sortierter, konnten irgendwie oft so Laster hinter sich lassen und so. Also die Chance zu reifen ist natürlich mit dem Verstreichen der Zeit größer. Dass man Sachen hinkriegt, ist wahrscheinlicher, wenn man es länger versucht. Also dranbleiben. Man kann auch mit Sachen, die man unfassbar findet, kann man spät anfangen. Ich habe vor anderthalb Jahren angefangen zu laufen. Ich war nie ein Ausdauersportler. Ich habe das gehasst. Weitlaufen war für mich 200 Meter. Und ich bin im letzten Sommer aus Versehen beim Laufen einen Halbmarathon gelaufen. Das geht ratzfatz, wenn man es einfach nur mal anfängt. Und die ersten 5 Mal, wo man denkt, warum tue ich mir das an, warum? Wenn man die übersteht, dann fängt der Körper an, danach zu lechzen. Und das ist bei anderen Sachen auch so. Wenn man was Neues anfängt, dann muss man das mal ein bisschen 10-mal machen, bis man irgendwie Geschmack dran findet und plötzlich will man's und dann wird's viel leichter. Man denkt immer, es ist immer so schwer wie am Anfang, aber was anzufangen ist schwer. Aber sobald man den Fuß in der Tür hat und es angefangen hat und es ein paar Mal macht, wird's viel, viel leichter und es wird eine Gewohnheit und eine Selbstverständlichkeit.
Und das gilt nicht nur für Sport, sondern eben auch für alle anderen Themen, ja. Egal, ob das jetzt KI ist oder ob das Nachrichten sind, ob das der Umgang mit Quellen ist, worüber wir auch viel gesprochen haben. Da kann ich bis ins hohe Alter dranbleiben. Und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig, der Austausch zwischen den verschiedenen Generationen. Ne? Da gemeinsam im Gespräch zu bleiben, sich gemeinsam mitzunehmen. Die Jungen lernen von der Erfahrung der Älteren. Die Älteren können die Innovationen der Jungen mitnehmen und können da einfach am Ball bleiben und sich immer wieder auch Inspirationen holen. Und ich glaube, dann können wir diesen Unsicherheiten sie zum einen gut aushalten und vielleicht auch ein bisschen als Inspiration, Innovationsquelle nehmen, ne? Thema Disruption und eben einen guten Umgang damit finden. Lieber Mario, das war sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir dieses Thema ein bisschen beleuchten konnten.
Haben wir nicht neben Arbeit und Altwerden, haben wir nicht Liebe auch noch?
Stimmt.
Ja. haben wir dafür noch Zeit?
Stimmt, ja genau, also natürlich, ja.
Wir haben noch Zeit für Liebe.
Wir haben noch Zeit für die Liebe. Genau, ich hatte das so ein bisschen jetzt in dem Thema, ne, wie können wir in zwischenmenschlichen Beziehungen, hatte ich das schon quasi eingepreist. Aber wenn du jetzt sagst, Mensch, zum Thema Partnerschaft, zum Thema Liebe, da ist dir noch was besonders wichtig, dann lass uns das gerne noch besprechen.
Ja, also ich glaube, dass Klarheit und Offenheit Sachen sind, die sich extrem rentieren, wenn man den Mut dazu hat. Oft haben wir Scheu, selbst unsere intimsten Freunde und Partner einzubeziehen in das, was wir uns wünschen oder in das, was wir nicht ausstehen können. Ja, das manchmal eher. Sodass wir denen überlassen, zu erraten, wie sie uns glücklich machen können, wenn die das wollen. Sich gegenseitig Feedback zu geben, das nicht vorwurfsgeladen und emotional aufgeladen ist, sondern als Hilfsangebot. Das, glaube ich, ist sehr zielführend. Also wenn man seinem eigenen Partner oder seiner eigenen Partnerin nicht traut, wenn man sich denen gegenüber nicht traut, sich zu öffnen in einzelnen Aspekten, wem gegenüber denn dann? Und wie sollen die unsere Gedanken lesen? Und mal noch einen Hinweis vielleicht dazu. Womit viele Leute wenig Probleme haben, ist, sich zu beschweren, wenn ihnen was nicht passt. Also wenn der Partner oder die Partnerin irgendwas tut, was ihnen gegen den Strich geht, und dann zu schimpfen und das oft dann noch auch noch emotional. Ich möchte mal dazu anregen, positiv zu verstärken. Also wenn der Partner oder die Partnerin zufällig oder mit Absicht was tut, was uns voll gut gefällt oder wovon uns ein Aspekt oder die Intention oder irgendwas gut gefällt, diese Leute explizit dafür zu loben. Wir loben Leute nicht fürs Ergebnis, sondern für die investierte Energie. Also so wie wir Kinder nicht dafür loben, dass sie klug sind, sondern dass sie sich bei der Aufgabe sehr angestrengt haben, oder sie nicht dafür loben, wie schön dieses Bild ist, weil ein Bild, das ein Dreijähriger oder Vierjähriger gemalt hat, ist meistens nicht schön, so dass wir ehrlich sagen, ah ja, das ist schön, sondern wir loben sie dafür, dass sie sich hingesetzt haben und dass sie gemalt haben und dass sie das gemalt haben, was sie wollten, und dass sie es uns geschenkt haben. Dafür können wir sie loben, weil dann tun sie es vielleicht wieder und ruhen sich nicht drauf aus, dass sie schon toll sind.
Finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Nur es klingt so trivial, ne? Aber in der Paarberatung sehe ich immer wieder Menschen, die einfach sich nicht die Zeit nehmen, sich auch mal positive Dinge zu feedbacken, ne? Und auch sich mal hinzusetzen und mal darüber zu reden, wo bist du gerade, was ist gerade dein Thema, ne? Wo wollen wir hin, wo stehen wir gerade, was sind gemeinsame Zukunftsideen, was sind vielleicht auch Unterschiede, ja? Auch darüber zu sprechen, auch das kann ja hilfreich sein. Und eine Anekdote fällt mir dazu gerade noch ein, weil du sagtest, man nimmt sich nicht die Zeit, auch die positiven Dinge mal anzusprechen. Da gibt es eine schöne Methode, nämlich ein großes Glas zu nehmen und da immer, wenn man etwas Positives bemerkt, ein Post-it reinzuschmeißen und das da drauf zu schmeißen, zu schreiben. Allein die Tatsache, dass dieses Glas sich füllt, scheißegal, was da drauf steht auf den Zetteln, allein die Tatsache, dass dieses Glas sich füllt, macht schon ganz, ganz viel mit der Beziehung.
Und dadurch, dass man den Blick darauf schult, was ist denn gut? Was war denn gut? Also ich mache das auf dem Handy. Ich habe so jeden Tag, schreibe ich so 1 bis 3 Sachen auf, die toll waren, um auch mich eben, um den Blick zu schärfen auf die Dinge, die gut sind.
Ja.
Und die mir an Gutem begegnet sind, an die ich mich gefreut habe, weil dann schaut man nach denen mehr. Dann lernt man auch über sich, was man mag. Und was man will, und dann kann man das seinem Partner oder seiner Partnerin überhaupt erst kommunizieren. Ich kann ja erst mutig genug sein, zu sagen, was ich will, wenn ich weiß, was ich will.
Ja. Richtig, genau. Und das bedeutet auch Übung, ja. Also Beziehungsarbeit ist eben Arbeit und auch Arbeit an sich selbst. Und im Gespräch bleiben auch da, ne? Miteinander im Gespräch bleiben, immer wieder mutig auch sein, sich gegenseitig in Frage zu stellen und immer mal wieder zu hinterfragen, ist, glaube ich, da ganz, ganz wichtig. Ja, und auch die Ängste und die Sorgen des Gegenübers wahrzunehmen und ernst zu nehmen
und sich
da zu unterstützen.
Ja. Und das macht ja auch Spaß. Man sagt immer so, man arbeitet an sich selbst. Es klingt so, als würde man da am Band stehen und irgendwie stumpf irgendwie was abarbeiten. Das macht ja auch Spaß, wenn man sich irgendwie was vornimmt und man setzt es dann um und man merkt, es funktioniert und man ist weniger ängstlich und man tut sich was Gutes und man achtet auf die schönen Sachen und man lässt sich nicht mit schlechten Nachrichten vollballern oder man lässt sich nicht davon runterziehen und man verbringt Zeit mit seinen Freunden. Wenn man das alles merkt, dass das funktioniert, dann macht's ja auch Spaß und Freude und motiviert einen weiter. Es ist ja nicht nur, ich finde, es ist keine Arbeit. Ich finde, es ist entweder ein Sport oder eine Kunst, wo man sich eben auch entwickeln kann und das und eine Freude dran entwickeln kann, dass man sagt, ach guck, hier habe ich mich geirrt. Ach, jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Ja, anstatt sich zu ärgern, dass der andere einem was sagt, was man anders sieht, sagt, ach, guck mal, ach, das ist ja total gut belegt. Ach, krass, das wusste ich ja gar nicht. Aha, schon wieder was gelernt. Ich bin schon wieder 1 Zentimeter gewachsen, anstatt mich zu ärgern, das abzulehnen und den Zentimeter kleiner zu bleiben.
Schön, also nochmal eine Einladung, das auch als Entwicklungschance zu sehen.
Es macht Spaß.
Genau, genau. Arbeit kann ja auch Spaß machen. Ja. Ne? Das ist ja auch total schön,
das
nochmal so zu sehen. Genau, genau, so ist es. Lieber Mario, vielen Dank. Das war, glaube ich, nochmal ganz erhellend und ganz spannend, dass wir auf dieses Thema nochmal explizit draufgeschaut haben. Danke dafür.
Ich danke dir.
Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann kommen wir jetzt tatsächlich zum Ende dieses Podcasts. Und ja, wer weiß, vielleicht war es gar nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben.
Werbeeinblender. Ganz viel zum Nicht-Durchdrehen gibt es auch noch bei Gut Lachen haben, die Kunst des Nicht-Durchdrehens. Da habe ich ganz viele nützliche Dinge reingeschrieben, um im 21. Jahrhundert die Nase über Wasser zu halten.
Genau. Wer darüber mehr wissen will, hört sich die Folge 7 von unserem Podcast nochmal an. Resilient und krisenfest, die Kunst des Nicht-Durchdrehens hieß die Folge. Und darüber da haben wir über das Buch noch ein bisschen ausführlicher gesprochen. Immer noch aktuell und immer noch lesenswert und empfehlenswert. Schaut da gerne mal rein, hört da gerne nochmal in die Folge. Hört auch gerne nochmal in die Einsamkeitsfolge, über die wir eben kurz gesprochen haben, vom letzten Mal. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns natürlich immer über Feedback an podcast@familienservice.de. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir, lieber Mario.
Leute, entspannt euch. Uns geht's gut. Und nehmen wir uns selber nicht so ernst und nicht so kritisch. Öfter mal Achselzucken und die guten Dinge so nehmen, wie sie kommen. Die Freude und das Lächeln nicht verlieren und den anderen auch mal eins schenken. In diesem Sinne auf ein wunderbares 2025 und jenseits davon. Bis dann.